Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Judentum versus Zionismus. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. 36 Mitglieder des Boards of Deputies, des größten Gremiums, das erklärte, britische Juden zu vertreten, brachen mit ihrer Unterstützung für Israels Völkermord in Gaza. Die Gruppe glaubte, Israel werde die Seele herausgerissen. Sie bemerkten den Völkermord erst 1,5 Jahre zu spät und sie begriffen erst 58 Jahre zu spät, dass Israel ein Apartheidstaat war. Und sie erkannten erst 77 Jahre zu spät, dass Israel ein Siedler-Kolonialstaat war, aber schließlich konnte nicht jeder ein Einstein werden, der das schon viel früher am Horizont aufziehen sah. Es folgen in diesem Artikel Berichte über das IGH-Verfahren gegen Israel, was Mord durch Verhungern bedeutete, dass Plündern wieder modern war, wie Israels Regierung die letzten Masken fallen ließ und wie die israelische Justiz versagte. Dann, was im Jemen, im Iran, in Syrien und im Libanon in Verbindung mit Israel passiert. Aber zunächst nach Großbritannien. Zumindest bewiesen diese britischen Juden, dass sie noch einen Rest an normalem Menschenverstand besaßen, als sie erklärten, dass sie nicht umhin kamen, so zu handeln, weil sie selbst ihren muslimischen Freunden erklärt hatten, dass diese sich zuerst von der Hamas distanzieren müssten. Zitat: Goldenberg, Stellvertreter der N.W. Surrey Synagogue, räumte ein, dass es im Vorstand Mitglieder gebe, die der Meinung sind, wir hätten das nicht tun sollen, sagte er. Es müsse aufgezeigt werden, dass in der Gemeinde eine breite Palette von Ansichten zum Gaza-Konflikt vorherrsche. World at One-Moderatorin Sarah Montague bemerkte, der am Mittwoch in der Financial Times veröffentlichte Brief sei das erste öffentliche Zeichen des Widerstands des Vorstands gegen das Vorgehen Israels, fügte hinzu, dass inzwischen über 300 Abgeordnete anwesend seien. In einer ebenfalls verlesenen Erklärung vom Vorstandsvorsitzenden Michael Weiger hieß es, andere würden der Hamas mehr Verantwortung für die grausame Lage in Gaza zuschreiben. Es gebe zwar unterschiedliche Reaktionen auf den Konflikt in der Gemeinde, aber auch Einigkeit. Zitat Ende. Langsam, ganz langsam, viel zu langsam, begreifen auch einige jüdische Organisationen, was sie mit der uneingeschränkten Unterstützung der Politik Israels in Gaza und im Westjordanland angerichtet hatten. Wichtig auch die Erkenntnis, die geäußert wurde, dass die Taten Netanjahus mehr Schaden dem Projekt eines jüdischen Staates angetan haben, als die Hamas es jemals hätte tun können. Auch innerhalb Israel breitet sich eine Spaltung aus. Ein Ex-Mossad-Chef erklärte, dass die Regierung Netanjahu schlimmer als der Ku Klux Klan sei. Zitat: Tamir Pardo erklärte gegenüber dem Radiosender Kan, er glaube, die Regierungsminister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich repräsentierten schreckliche rassistische Parteien, die viel schlimmer seien als die weiße Rassistengruppe in den USA. Pardo, der von 2011 bis 2016 dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu als Chef des Mossad diente, sagte, Netanyahu habe durch die Einladung von Ben-Gvir, Smotrich und anderen rechtsextremen Politikern seiner Koalition beizutreten, das israelische Äquivalent des Ku Klux Klan in die Regierung gebracht. Der Anführer hat den Verstand verloren. Nichts von dem, was passiert ist, wäre passiert, wenn der Premierminister diesen Prozess nicht geleitet hätte, sagte der ehemalige Geheimdienstchef und wies die Vorstellung, Netanjahu werde von Extremisten in der Regierung geführt, als urbane Legende zurück. Zitat Ende. Und sogar die BBC begann nun, über die Gräueltaten Israels zu berichten. Wie am 18. April, als über die Bombardierung von Zelten berichtet wurde, in einem Gebiet, in das Menschen zuvor von Israels Militär aufgefordert waren, zu flüchten. wobei ca. 37 der Flüchtlinge getötet wurden. Der englische Begriff Concentration Camp wurde nun zunehmend in englischsprachigen Berichten über Gaza verwendet. Eine pro-palästinensische Internetseite veröffentlichte einen Cartoon von Carlos Latouf und schrieb, Zitat, vor Israels Völkermord war Gaza das größte Freiluftgefängnis der Welt. Heute ist es das größte Konzentrationslager der Welt. Jeden Tag ein neues Massaker, ein neuer Bombenangriff, ein neues Gemetzel. 2 Millionen Menschen verhungern. Als sie nie wieder sagten, meinten sie außer mit Palästinensern. Zitat Ende. Derweil veröffentlichten israelische Webseiten Fotos von verbrannten palästinensischen Kindern mit der Überschrift, Zitat, Sonderangebot, holen Sie sich die Kohle, die Sie für Grillabende am Unabhängigkeitstag brauchen, zu einem sehr günstigen Preis. Zitat Ende. Während bisher überall in der Welt Völkermorde versucht wurden zu verheimlichen, brüsteten sich Israelis damit, das war eine bisher unvergleichbare Eskalation der Bosheit und Grausamkeit. Nur wenige Tage vor ihrer Hochzeit wurde die 25-jährige Hassuna bei einem israelischen Luftangriff getötet. 10 Familienmitglieder, darunter auch ihre schwangere Schwester, wurden ebenfalls getötet. Das israelische Militär sagte, es sei ein gezielter Angriff auf, Zitat, ein Hamas-Mitglied, Zitat Ende, gewesen. Zwar war kein Hamas-Kämpfer getötet worden, aber 24 Stunden vor ihrem Tod war angekündigt worden, dass eine Dokumentation über das Leben der begnadeten Fotografin in Gaza seit Beginn der israelischen Offensive auf einem parallel zu Cannes verlaufenden französischen Independent-Filmfestival debütiert werde. IGH-Verfahren gegen Israel. Am 14. April verkündete der Internationale Gerichtshof IGH im Fall der Klage gegen Israel eine, Zitat, Anordnung, Anwendung des Übereinkommens über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords im Gazastreifen, Zitat Ende. Im Prinzip wurde Israel Zeit gegeben, den Völkermord bis zum nächsten Jahr abschließen zu können, denn die Fristverlängerung war nichts anderes als das Spielchen auf Zeit, Zitat. Unter Berücksichtigung der von den Parteien geäußerten Ansichten wird die Frist für die Einreichung des Gegendokuments des Staates Israel bis zum 12. Januar 2026 verlängert und das weitere Verfahren einer späteren Entscheidung vorbehalten. Zitat Ende. Das internationale Rechtssystem war am Ende. Es war obsolet geworden. Es würde einer neuen Rechtsordnung weichen müssen. Die Frage war nur, wie viel Kriege, Leid und Not dafür noch ertragen werden mussten. Mit dem Blut der Palästinenser wurde das letzte Kapitel des Kolonialismus geschrieben. Mord durch Verhungern. Während der IGH auf Zeit spielte, stiegen die Berichte über Hungertote in Gaza aufgrund der Blockade von humanitären Lieferungen durch Israel. Human Rights Watch berichtete am 9. April 2024 darüber, dass schon im März 2024 Kinder in Gaza an den Folgen von Hunger gestorben waren, bestärkte es nochmal am 9. April 2024. Save the Children bestätigte am 2. April 2024 den Tod von 27 Kindern durch Hunger und Krankheiten und meldete im Juni 2024 noch einmal furchtbare Alarmmeldungen. Die WHO schloss sich an und bestätigte ebenfalls, dass in Krankenhäusern im Norden Gazas Kinder an Hunger starben. Selbst Wikipedia musste am 21. November 2024 zugeben, dass Kinder an Hunger starben, wie Yasser al-Kafarneh, ein 10-jähriger Junge, der als, Zitat, Gesicht des Hungers in Gaza, Zitat Ende, bekannt wurde. UN-Experten sprachen schon im Juli 2024 von einem, Zitat, gezielten Hungersnotfeldzug, Zitat Ende, Israels. Diesem Feldzug hatte die Weltgemeinschaft keinen Einhalt geboten. Der IGH gab Israel Zeit für eine Erwiderung auf die Beschuldigungen bis zum nächsten Jahr. Dabei häuften sich im April 2025 die Meldungen von Hungertoten, während Israel ganz offiziell von Hunger als Waffe gegen Hamas sprach, die Absicht offensichtlich war. Unbeachtet blieb auch, dass ein Leitartikel der linksliberalen israelischen Zeitung Haaretz am 17. April fordert, Zitat, Israel muss aufhören, Gaza verhungern zu lassen. Zitat Ende, es änderte nichts an der Politik der Regierung. Zitat, während im ersten Kriegsjahr offizielle israelische Quellen gelegentlich behaupteten, der Konflikt richte sich nicht gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens und man versuche, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken, ist der Hunger in den letzten Monaten zu einer offen erklärten Politik und sogar zu einem Grund für Stolz geworden. Die schwere Hungerkrise wird durch den Mangel an sauberem Wasser, die weit verbreitete Unterbringung in Zelten, den Zusammenbruch der Abwasser- und Abfallentsorgungssysteme, die Zerstörung des Gesundheitssystems und vieles mehr verschärft. All dies sind kumulative Risikofaktoren. Laut Ärzten in Gaza leidet der Großteil der Bevölkerung unter schwerem Kalorien-, Protein- und Vitaminmangel. Israelische Ernährungsexperten beschreiben die Situation zudem als Ursache für irreversible Schäden an der Gehirnentwicklung von Kindern und einen Rückgang der Produktion und Qualität der Muttermilch. Internationale Experten für Sterblichkeitsraten warnten vor möglichen Krankheitsausbrüchen und weit verbreiteten Erkrankungen in Gaza, und Anfang dieser Woche bezeichneten die Vereinten Nationen die humanitäre Lage dort als die schlimmste seit Kriegsbeginn. Zitat Ende. Bestechung des Widerstandes. Am 18. April tauchte ein Video auf, in dem der Chefredakteur der ägyptischen Zeitung Al-Sharq, Mohammed Kayal, von einem Bestechungsversuch von Hamas-Anführern berichtete. Angeblich sei 300 Mitgliedern der Hamas angeboten worden, gemeinsam mit ihren Familien Gaza zu verlassen und die Staatsbürgerschaft anderer Länder zu erhalten, mit der Garantie, dass sie weder strafrechtlich noch aus Sicherheitsgründen verfolgt würden. Und um es auch finanziell attraktiv zu machen, wurden 2 Milliarden Dollar angeboten, die von den Golfstaaten angeblich zugesagt worden waren. Wenn man berücksichtigte, dass die Hamas noch zwischen 10.000 und 30.000 Kämpfern in Gaza verfügbar hatte, wäre das eine Bestechung der Führung gewesen, welche diese aber ablehnte. Offizielle Kanäle hatten allerdings keine Berichte darüber veröffentlicht, sodass der ägyptische Zeitungsbericht durch kein internationales Medium erwähnt wurde. Allerdings gab es früher Berichte darüber, Bewohner von Gaza, insbesondere Hamas-Kämpfer, auf den Sinai oder in andere afrikanische Staaten wie Somalia, Kongo oder den Sudan umzusiedeln. Es war erstaunlich, wie unterwürfig die arabischen Diktatoren dem postkolonialen System zu Diensten waren, war doch klar und deutlich von Israel erklärt worden, was ihr Ziel und damit auch das Ziel der USA war. Zitat: Ich glaube, wir werden Mekka, Medina und den Berg Sinai einnehmen und diese Orte reinigen. Zitat Ende. Diese Aussage stammte von Dennis Avi Lipkin, einem ehemaligen Sprecher der israelischen Streitkräfte und jüdischen Historiker, spiegelte die unausgesprochene Politik der rechtsextremen Regierungsmehrheit wider. Die Plünderungseinheit der IDF. Was die wenigsten Menschen in Deutschland wussten, war, dass die IDF eine spezielle Einheit mit einer Personalstärke von ca. 800 Soldaten hatte, die darauf spezialisiert war, palästinensische Häuser zu plündern. Es war die Enemy Assets Confiscation Unit, die wertvolle Gegenstände wie Bargeld, Gold, Schmuck und Waffen aus Konfliktgebieten beschlagnahmte. Berichten zufolge beschlagnahmte die Einheit Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Schekel. Darüber hinaus gab es Berichte über Plünderungen einzelner Soldaten, die möglicherweise nicht Teil offizieller Operationen dieser Einheit waren. Die Einheit Enemy Assets Confiscation Unit ist eine spezialisierte Einheit der IDF und wurde nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 gegründet und ist seitdem ein integraler Bestandteil der IDF-Operationen. Da alle Palästinenser als Feinde betrachtet wurden, war die Beschlagnahme aller palästinensischen Wertgegenstände in Häusern von vertriebenen Palästinensern nur verständlich. Wenn diese dann irgendwann in ihre vielleicht nicht vollständig zerstörten Häuser zurückkehrten, waren ihre Wertgegenstände verschwunden oder zerstört. So wurde bereits berichtet, dass die Einheit Bargeld in Höhe von 100 Millionen Schekel, Goldbarren, Fahrzeuge und wertvolle medizinische Ausrüstung beschlagnahmt hatte. Aber es war nicht nur der eigentliche Wert der Gegenstände, weshalb die Arbeit der Einheit für Israel so wichtig erschien. Ein weiterer Aspekt war die militärische Täuschung, bei der beschlagnahmte Gegenstände für Desinformationsoperationen genutzt werden konnten. Darüber hinaus gehörten zu den beschlagnahmten Dingen auch Artefakte aus palästinensischen Museen und Sammlungen von Privatleuten, die nun für israelische Museen und Privatsammlungen eingesetzt wurden. Und was passierte zu Ostern? Israel verbot teilweise christliche Osterfeiern. Palästinensische Christen wurden von den Kar-Samstagsriten in der Grabeskirche ausgeschlossen. Gläubige wurden angegriffen und hochrangige Geistliche blockiert. Apartheid-Kontrollpunkte wurden eingerichtet und Gewalt an einem der heiligsten Feiertage des Christentums zelebriert. Am 20. April wurde dem Erzbischof und Botschafter des Vatikans, Adolfo Tito Jana, verboten, die christlichen heiligen Stätten zu betreten und eine Messe abzuhalten. Sogar in Malaysia wurde darüber berichtet. In Deutschland schwiegen die Massenmedien am 20. April 2025. Und dort, wo es keine Hamas gab, im Westjordanland, lief die ethnische Säuberung stiller als in Gaza. Ein Beispiel beschrieb Kim Zakabasi, Zitat: Ein israelischer Siedler schießt auf einen Palästinenser nahe Tuwani im Westjordanland. Anschließend führen israelische Soldaten den Sohn des Opfers ab, der Schütze bleibt auf freiem Fuß. Zitat Ende. Dem Palästinenser Sahid musste am 18. April aufgrund der schweren Verletzungen durch den Schuss aus einem Sturmgewehr ein Bein amputiert werden. Sein Sohn, ein Zeuge des Vorfalls, war am 20. April immer noch verschwunden. Und der Siedler, der ihn angeschossen hatte, besetzte dessen Land immer noch mit voller Unterstützung der israelischen Besatzungsarmee mit der Waffe in der Hand. Auch am 20. April wurde noch einmal durch Netanyahu klargemacht, dass er nicht daran dachte, die Waffenstillstandsvereinbarungen zu erfüllen und den Völkermord in Gaza zu beenden, egal ob die israelischen Geiseln befreit wurden oder nicht. Selbst die Times of Israel wies vorsichtig in ihrem Artikel darauf hin, dass die Geiseln freikämen, sobald Netanyahu die Bombardierung der Trümmerwüste Gaza aufhören würde. Zitat: Die Hamas erklärte sich bereit, alle Geiseln freizugeben, wenn der Krieg beendet und die israelischen Truppen aus Gaza abgezogen würden. In den letzten Wochen forderten aktive und pensionierte Reservisten sowie verschiedene Teile der israelischen Gesellschaft in Petitionen ebenfalls eine Einigung zur Freilassung aller Geiseln, selbst wenn dies ein Ende des Krieges bedeuten würde. Zitat Ende. Aber ein solches Vorgehen würde das Zerbrechen der Regierung, Neuwahlen und die Verhaftung von Netanyahu unter Korruptionsvorwürfen bedeuten. Und so war es erklärlich, dass auch weitergehende Zusagen der Hamas, die über die bisherigen im Fall eines Waffenstillstandes hinausgingen, von Netanyahu abgelehnt wurden. Die Extremisten in der Regierung wollten eine Säuberung Gazas von Palästinensern, um einen weiteren Schritt auf dem Weg zu Eretz Israel zu realisieren, und ohne sie würde die Regierung zerbrechen. Die allerletzten Masken fallen. Am 21. April konnte man in der israelischen Zeitung Haaretz lesen, dass die IDF die bisher ausgewiesenen sicheren Zonen nicht mehr beachten würde. Eigentlich hatte sie das schon vorher nicht, wenn dort ein Terrorist vermutet worden war, aber nun war es amtlich. Seit Januar, so der Artikel, hatte die israelische Armee keine sicheren Gebiete mehr auf Karten markiert und im vergangenen Monat mehr als 20 Mal eine Zone angegriffen, die einst als sicher galt. Sie erließ weiterhin unbefristete Evakuierungsbefehle, die den größten Teil des Gazastreifens für unzugänglich erklärten. Zitat: Seit der Wiederaufnahme der Kämpfe im vergangenen Monat hat das israelische Militär die Ausweisung humanitärer Zonen in Gaza eingestellt und das Gebiet Muwazi, zuvor als Sicherheitszone definiert, 23 Mal angegriffen. Die humanitäre Zone in Gaza wurde erstmals am 6. Mai 2024 festgelegt. Sie erschien auf Karten, die Afishai Adrae, der arabischsprachige Sprecher der Armee, von diesem Datum bis zum Waffenstillstand im Januar an die Zivilbevölkerung Gazas verteilte. Während sich ihre Grenzen von Zeit zu Zeit verschoben, blieb die Zone selbst bestehen. Ein 62 Quadratkilometer großes Gebiet, das 16% des Gazastreifens ausmacht. Das Gebiet, eine sandige Freifläche am Meer, wird hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt und liegt im Südwesten Gazas. Während des gesamten Krieges forderten Adrae und andere Sprecher der IDF die Bewohner des Gazastreifens wiederholt auf, zu ihrer Sicherheit in das Gebiet zu evakuieren. Zitat Ende. Am 12. Januar, erklärt der Autor Nir Hasson, hatte die Armee zum letzten Mal eine Karte der humanitären Zone veröffentlicht. Am 15. Januar, 4 Tage vor Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, druckte die Armee dann eine Karte mit Evakuierungsbefehlen, auf der die humanitäre Zone nicht mehr verzeichnet war. Während des Waffenstillstands hatten Hunderttausende Palästinenser die humanitäre Zone verlassen und waren in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens bzw. in deren Trümmer zurückgezogen. Als sich die Kämpfe jedoch ausweiteten, insbesondere im Gebiet Rafah, seien Zehntausende Vertriebene nach Muwasi zurückgekehrt und füllten das Gebiet erneut mit Zelten, berichtet der Artikel. Da in diesem Gebiet der sicheren Zone kaum Infrastruktur, Gebäude oder etwas Zerstörenswertes war, galt es bei Anwohnern und humanitären Organisationen als relativ sicher. Allerdings hatte die UNO berichtet, dass es trotzdem 23 israelische Angriffe gegeben habe. Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder. Alleine am 16. April, so der Artikel, waren 37 Bewohner Gazas bei Bombenangriffen auf Zelte umgekommen, die meisten verbrannt. Insofern ist das Weglassen von sicheren Zonen, deren Angaben auf Karten sowieso von den Bewohnern Gazas kaum benutzt werden konnten, nur der konsequente Verzicht auf Feigenblätter. Und so ging die Zerstörung jeden Tag weiter und man war überrascht, dass überhaupt noch etwas existiert, das nicht zerstört war. Israel wollte alles zerstören, auch was eventuell für die Versorgung von Trinkwasser oder Rettung von Verschütteten oder was für die Verhinderung von Seuchen genutzt werden könnte oder für die Lieferung von Treibstoff für Elektrogeneratoren in improvisierten Krankenstationen. Zitat: Die Israelis zerstörten 10 Bulldozer, einen Wasserwagen, 2 Abwassersaug- und Müllwagen, einen Treibstofftanker und einen Abwasserdruckwagen. Zitat Ende. Am 22. April meldete Al Jazeera, dass während der letzten 24 Stunden bei Angriffen der IDF in Gaza 26 Palästinenser getötet und 60 verletzt wurden. So zynisch es klang, es war ein Rückgang. Justizversagen Netanyahu. Yossi Klein schrieb am 21. April in Haaretz, dass das Gerichtsverfahren gegen Netanyahu die Unfähigkeit der Gerichte zeigte, Israels Demokratie zu verteidigen. Der Missbrauch der Gerichte habe seine Grenzen, meint der Autor. Die Israelis müssten dem Mangel an Respekt ein Ende setzen. Wie könne der oberste Gerichtshof jemals respektiert werden, wenn gewählte Amtsträger ihn ständig missbrauchten? Wenn sie seine Autorität nicht akzeptierten, warum sollte es dann die Öffentlichkeit tun? Er führte aus, dass der Prozess gegen den israelischen Premierminister das Ansehen der Gerichte drastisch beschädigt habe. Zitat: Die Führung seines Prozesses ist absurd. Er wird bald 5 Jahre dauern und ein Ende ist nicht in Sicht. Es ist unmöglich, nach so langer Zeit die Wahrheit herauszufinden. Netanyahus Verteidigung ist, dass es schlicht unmöglich ist, dass der Prozess unnötig ist und dass er alles tun wird, um uns davon zu überzeugen. Er drängt dem Gericht seine Reden auf, stört dessen Verfahren und versucht zu zeigen, wie erbärmlich es ist. Es ist offensichtlich, dass er nicht in der Lage ist, an seinem eigenen Prozess teilzunehmen und gleichzeitig das Land zu regieren. Tatsächlich gibt er es als erster zu. Deshalb sollte dieser Scherz seiner Meinung nach beendet werden. Zitat Ende. Der Autor erklärte, dass sowohl der Angeklagte unfähig sei, sich zu verteidigen, als auch die Richter das Verfahren über ihn zu führen. Mit anderen Worten, was international im IGH in Den Haag passierte, geschah national vor den Gerichten Israels. Hier endet das Format des Podcasts, aber wenn Sie mehr wissen wollen, was in der letzten Woche im Nahen Osten passierte, sollten Sie den Text im Anhang lesen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen über Netanyahu, den Jemen, den Iran, Syrien und den Libanon. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.